Hallo, liebe Kolleginnen, BEM-Akteurinnen und Interessierte. Willkommen zur 34. Episode unseres BEM-Podcasts zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Mein Name ist Regina Richter und wir befassen uns heute mit einem Thema, das vielen auf dem Weg der Genesung nach einer längeren Erkrankung eine Brücke baut, der stufenweisen Wiedereingliederung. Die stufenweise Wiedereingliederung ist, wie wir wissen, eine der wichtigsten Instrumente und Maßnahmen im BEM. Und wir haben heute Professor Dr. Wolfhard Kothe zu Gast, der ein Experte ist auf diesem Gebiet, der nicht nur durch seine Lehrtätigkeit und Forschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bekannt ist, sondern auch durch seine zahlreichen Veröffentlichungen im Bereich des Arbeits-, Unternehmens- und Sozialrechts. Wir tauchen heute also ein und untersuchen dieses Modell der stufenweisen Wiedereingliederung. Wir schauen uns dazu empirische Untersuchungen an, diskutieren die Herausforderungen und Chancen, die sich daraus ergeben. Und Herr Kothe wird uns Einblicke in die asymmetrische Natur der Wiedereingliederungsvereinbarungen geben. Wir beleuchten den Eingliederungsplan und die Rolle der Rehabilitationsträger heben wir hervor. Ein besonderes Augenmerk legen wir auch auf aktuelle Themen wie Long-Covid. Ja, das scheint ein bisschen her zu sein, aber wie der Name sagt, Long-Covid, das Thema ist auch noch im August 2024 akut und aktuell. Begleiten Sie uns also auf dieser informativen Reise, die nicht nur für Betroffene, sondern auch für Fachkräfte im Bereich der Rehabilitation von großem Interesse sein wird. Professor Dr. Kothe, wir sind heute hier zusammen, damit wir etwas über die aktuelle Entwicklung der stufenweisen Wiedereingliederung von Ihnen hören. Da scheint sich ja in der letzten Zeit einiges getan zu haben. Es gibt da ein paar wichtige Entwicklungen und das soll heute Gegenstand unserer Unterhaltung sein. Zunächst mal wäre es ganz gut, wenn Sie diese stufenweise erstmal so eine Einordnung vornehmen. Ja. Was diese stufenweise Wiedereingliederung einfach ist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir uns gemeinsam Zeit nehmen, die etwas komplizierten Verhältnisse der stufenweisen Wiedereingliederung möglichst weitgehend zu vereinfachen. Und sie beruht auf sozialmedizinischen Erfahrungen. Ein Landessozialgericht hat dies vor wenigen Jahren so formuliert, und ich will das auch mal ausdrücklich zitieren: Dahinter steht die Erfahrung, dass für Arbeitnehmer, die für einen längeren Zeitraum erkrankt und deshalb längerfristig nicht beschäftigt worden sind, mit fortschreitender Abwesenheit vom Arbeitsplatz die Schwierigkeit wächst, nach der Genesung wieder am Arbeitsplatz integriert zu werden. Die stufenweise Wiedereingliederung ist gerade darauf gerichtet, Beschäftigten den Wiedereinstieg in den betrieblichen Arbeitsprozess schon im Verlauf der Genesung zu ermöglichen. Dahinter stecken wichtige Erkenntnisse. Eine erste kann ich erstmal ganz einfach flach so bezeichnen: Wenn man lange zu Hause bleibt, wird man ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr gesünder. Im Gegenteil, es schadet dem Genesungsprozess. Und das ist ein wichtiges Stichwort, das hier das Sozialgericht aufgenommen hat. Es hat gesagt, diese Wiedereingliederung findet statt im Verlauf der Genesung. Daraus ergeben sich zwei wichtige Folgepunkte. Der erste ist, die Wiedereingliederung findet statt, solange Personen noch arbeitsunfähig sind. Das ist auch rechtlich folgenreich und wird nicht von allen so begriffen. Der zweite Punkt ist, es die Wiedereingliederung ist eingebaut in den Prozess des Verlaufs der Genesung. Es geht also hier um einen Prozess. Daraus ergibt sich eine erste Parallele zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, das wir ja auch seit vielen Jahren schon als einen kooperativen Suchprozess verstehen. Und diese Parallele ist hier ebenfalls wichtig. Also noch während der Arbeitsunfähigkeit findet eine betriebliche Tätigkeit im Verlauf der Genesung statt. Das ist der Grundsatz der stufenweisen Wiedereingliederung.
Okay. Und ist eine der wichtigsten geworden, ne? Also eine der wichtigsten Maßnahmen, wieder zurück in den Beruf zu kommen, glaube ich. Also so kann man das schon bezeichnen. Jetzt gibt es einige Untersuchungen dazu, empirische Untersuchungen, viele Sichtweisen und Perspektiven auf diese stufenweise Wiedereingliederung. Warum sind die Maßnahmen zur Wiedereingliederung in den letzten Jahren intensiver untersucht worden? Gibt es da Hintergründe? Welche Anreize gab es für diese Zunahme?
Wir haben einige Untersuchungen, die für unseren Zweck umfangreichste Untersuchung ist von der Deutschen Rentenversicherung Bund vor wenigen Jahren durchgeführt worden. Dort hat man die Krankheits- und Genesungsverläufe von 1009 Versicherten mit Wiedereingliederung und diejenigen von 1009 Versicherten ohne Wiedereingliederung, die aber ähnliche Krankheiten hatten, miteinander verglichen. Das Ergebnis war eindeutig. In den Fällen, in denen eine stufenweise Wiedereingliederung durchgeführt worden war, wurde die Arbeitsfähigkeit schneller erreicht. Es kam viel seltener zu Erwerbsminderungsrenten und anderen Krankheiten. Der Hintergrund der Untersuchung ist daher auch klar. Für die Deutsche Rentenversicherung ist das Erwerbsminderungsrisiko ein hohes ökonomisches Risiko. Vor allen Dingen, wenn Personen, sagen wir mal, mit 52 Jahren auf Dauer erwerbsgemindert sind, heißt das, dass ihnen 15 Jahre eine Rente gezahlt wird in einem Zeitraum, in dem sie sonst noch hätten arbeiten und Beiträge zahlen können. Daher ist die ökonomische Dringlichkeit der Untersuchung deutlich gewesen und sie hat auch zum Konsequenz gehabt, dass die Deutsche Rentenversicherung inzwischen sehr viel konzentrierter und engagierter sich um die stufenweise Wiedereingliederung gemacht. Eine zweite Studie mit etwas weniger Beteiligten war für die Sozialmedizin wichtig. Dort wurden an Brustkrebs erkrankte Frauen untersucht und hier hatte sich auch gezeigt, dass bei denjenigen, die eine stufenweise Wiedereingliederung vorgenommen hatten, die Erwerbsfähigkeit schneller und verlässlicher erreicht wurde. Das sozialmedizinisch Interessante an dieser Untersuchung war, die Korrelation zwischen Rückkehr in den Beruf und stufenweise Wiedereingliederung war deutlich. Dagegen gab es keine Korrelation zwischen den verschiedenen Arten von Chemotherapien und anderen onkologischen Maßnahmen. Also es zeigt sich, dass die Sozialmedizin uns bei dieser Frage mehr zu sagen hat als die naturwissenschaftlich-technische Medizin. Die dritte große Untersuchung ist aus dem Unternehmen BASF. Wir haben dort einen engagierten betriebsärztlichen Dienst und wir haben in zwei Veröffentlichungen die stufenweisen Wiedereingliederungen in dem großen Betrieb in Ludwigshafen, ich glaube, es ist neben VW Wolfsburg der größte deutsche Betrieb mit über 40.000 Beschäftigten. Und wir haben seit 2015 die Maßnahmen untersucht und sie haben beständig in jedem Jahr über 500 stufenweise die Eingliederung im Betrieb und die Erfolgsquote liegt hier bei über 90%. Die Abbrecherquote ist gering. Bei der Erfolgsquote gibt es eine sehr viel kleinere Quote von Personen, bei denen eine Versetzung durchgeführt wurde und von Personen, bei denen der Arbeitsplatz anders ausgestaltet worden ist. Aber insgesamt hat sich hier gezeigt, dass es sich um eine sehr erfolgreiche Maßnahme handelt, die auch von der Arbeitgeberseite nachhaltig unterstützt wird. In Zeiten des Fachkräftemangels ist eine solche Maßnahme, durch die in einem überschaubaren Zeitraum von typischerweise 3 bis 4 Monaten langjährige Fachkräfte wieder in den Betrieb kommen können, mit ihrem gesamten Know-how, etwas nicht nur humanitär, sondern auch ökonomisch Sinnvolles.
Und das nicht nur auf der volkswirtschaftlichen Ebene, sondern auch eben auf der unternehmerischen
Ebene. Genau, das ist eine klare betriebswirtschaftliche Aussage.
Und natürlich eine individuelle.
Ja. Wir haben einige Aussagen auch von mittleren Betrieben, hier allerdings nicht auf einer vergleichsweise großen Datengrundlage, aber die Aussagen sind hier eindeutig. Dort, wo dieses Verfahren professionell betrieben wird, ist es nicht nur in einem so großen Betrieb erfolgreich, sondern auch in kleineren Betrieben. Wir haben auch Aussagen aus Handwerksbetrieben, die das ebenfalls bestätigen. Es ist eine Frage der Professionalität und nicht der Betriebsgröße.
Aus den Handwerksbetrieben haben Sie auch einschlägige Erfahrungen?
Ja.
Sie haben, glaube ich, mal ein Projekt dazu gemacht.
Wir haben ein Projekt vor einigen Jahren gemacht und es gibt einige Beratungsstellen und Beratungsprojekte im Handwerksbereich. Hier gibt es auch Zusammenarbeit mit Innungskrankenkassen. Und diese zeigen, dass das hier auch möglich ist. Der überschaubare Betrieb, in dem die sozialen Beziehungen bekannt sind, ist hierfür durchaus gut geeignet. Und wir haben ein empirisches Problem, kein rechtliches Problem. Jeder Betrieb in Deutschland muss eine betriebsärztliche Versorgung haben. Auch der Ein-Personen-Betrieb, auch der 10-Personen-Betrieb muss es haben. Das ist aber in der Praxis nicht immer der Fall. Mhm. Aber wo wir eine solche Organisation haben, kann sie auch die stufenweise Wiedereingliederung mit in Angriff nehmen. Und wir haben bei diesem einen Projekt auch zum Beispiel einen Betriebsarzt besucht, der mit verschiedenen Innungen zusammenarbeitete, der eben viele Dachdeckerbetriebe in seiner Region kannte und von daher auch für diese Organisation, die ja oft als schwierig gilt, weil nicht jeder mit 63 Jahren noch oben auf dem Dach arbeiten kann, Lösungen kannte und auch mit umgesetzt hat.
Das hört sich alles so an, Herr Kothe, dass das wirklich eine ausgesprochen erfolgreiche Geschichte ist. Diese Erkenntnisse haben Auswirkungen auf die betriebliche Praxis der Arbeitnehmerinnen und Unternehmen. Was hat sich ansonsten noch verändert?
Das hört sich zwar einfach an, bedarf aber eines gewissen Umdenkens. Das Sozialgericht hatte richtig gesagt, Die Wiedereingliederung findet statt während des Genesungsprozesses. Das bedeutet aber, dass die Versicherten noch arbeitsunfähig sind. Das hat für Arbeitgeber eine sehr deutliche Konsequenz. Während der Arbeitsunfähigkeit ruht ihr Direktionsrecht. Mhm. Sie können den Arbeitsunfähigen nicht anweisen zu arbeiten. Sie können ihn auch nicht sonst anweisen, im Betrieb zu erscheinen. Das heißt, wenn man jetzt eine stufenweise Wiedereingliederung durchführen will, muss dazu erst einmal eine Vereinbarung getroffen werden. Kann nicht vom Arbeitgeber per Direktionsrecht angewiesen werden. Das ist für das Bundesarbeitsgericht schon seit 30 Jahren klar. Die stufenweise Wiedereingliederung beruht auf einer gesonderten Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten. Der Beschäftigte kann auch dazu nicht verpflichtet werden. Sie ist für ihn freiwillig. Denn während der Arbeitsunfähigkeit unterliegt er keine Weisung.
Muss er nichts tun, genau.
Daraus hatte man eine Zeitweise den Schluss gezogen, dass dies dann auch für den Arbeitgeber freiwillig sein müsse. Das ist ein Rechtsirrtum. Das Bundesarbeitsgericht hat das erstmals 2006 entschieden und das ergibt sich aus dem Unionsrecht. Das Unionsrecht verpflichtet Arbeitgeber, angemessene Vorkehrungen zum Schutz von behinderten Menschen zu treffen. Und die stufenweise Wiedereingliederung ist eine solche angemessene Vorkehrung, durch die die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsprozess wieder ermöglicht wird. Dazu ist aber ein Arbeitgeber verpflichtet, jedenfalls so das Bundesarbeitsgericht 2006, bei Menschen, deren Schwerbehinderung anerkannt oder durch eine Gleichstellung gesichert ist.
Aha, also nur für die Personengruppe.
Für diese Personengruppe ist das seit 2006 geklärt. Mhm. Das Unionsrecht geht aber weiter. Das Unionsrecht kennt nicht den deutschen Begriff der Schwerbehinderung, sondern verlangt, dass jeder Mensch, der behindert ist, nicht benachteiligt wird wegen der Behinderung. Behindert sind aber eben auch Menschen ohne einen GDB von 50, zum Beispiel Menschen, die chronisch erkrankt sind, und das sind typischerweise hier die Anwärter der stufenweisen Wiedereingliederung. Das steht dummerweise nicht im deutschen Gesetz. Aber im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz wird auch der Begriff der Behinderung, nicht der Begriff der Schwerbehinderung, genutzt. Und die Arbeitsgerichte, die ja das Unionsrecht durchführen müssen, haben daher die angemessenen Vorkehrungen aus der Rücksichtnahmepflicht, die jeden Arbeitgeber nach dem bürgerlichen Gesetzbuch trifft, abgeleitet. Mhm. Wir in Halle haben das schon sehr früh auch diese Position vertreten und vor kurzem ist in einem Urteil aus Niedersachsen für genau diese Konstellation ebenfalls die Verpflichtung zur stufenweisen Wiedereingliederung anerkannt worden. Ich komme auf diese Entscheidung noch einmal in einem anderen Zusammenhang zurück. Juristisch bedeutet das, dass daher diese Vereinbarung asymmetrisch ist. Der eine ist völlig freiwillig, ob er sie trifft. Der andere ist bei schwerbehinderten und behinderten Menschen, das ist die große Mehrzahl derjenigen, die auf eine stufenweise Wiedereingliederung angewiesen sind, verpflichtet, eine solche Vereinbarung zu treffen.
Was bedeutet es, wenn ich Also es gibt da wirklich unzählige, in der Praxis, unzählige stufenweise Wiedereingliederungen. Wird zum Teil ja auch parallel beziehungsweise auch statt eines Spam gemacht. Auf alle Fälle ist die stufenweise Wiedereingliederung eine der meisten Maßnahmen nach längerer Erkrankung, eben nach der 6 Wochen Erkrankung. Muss nicht aber doch der Arbeitgeber der Eingliederung insofern zustimmen, als mit dem BEM-Berechtigten oder mit dem Berechtigten dieser stufenweise Wiedereingliederung die Arbeitsorganisation absprechen muss? Ja. Und kann er da nicht auch Einfluss nehmen und sagen, nee, an die Stelle, lieber Karl Otto, kommst du nicht? So.
Ja, das ist eine wichtige Seite. Wir brauchen eine Vereinbarung, weil wir immer eine Änderung der Arbeitsorganisation haben. Natürlich haben die Beschäftigten auch kein Direktionsrecht. So. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Hier begann das deutsche Recht erst einmal arztorientiert. Mhm. In der ersten Regelung im Jahre 1992 wurde dies als eine Aufgabe der Hausärzte angesehen. Das heißt, die Hausärzte stellen in solchen Fällen einen Wiedereingliederungsplan auf. Das ist erst einmal ein plausibler Ansatzpunkt, der allerdings noch einige Probleme hat, weil viele Hausärzte keine gute Kenntnisse haben von einer innerbetrieblichen Organisation und die Kommunikation zwischen Patienten und Hausärzten über solche Fragen des alltäglichen Lebens nicht besonders lebhaft ist. Damit haben wir hier ein kleines Problem. Wir benötigen einen Wiedereingliederungsplan. Und als erstes sieht der Bundestag die Hausärzte in der Pflicht. Er hat das jetzt auch noch einmal verdeutlicht vor wenigen Jahren, indem er den § 74 StGB 5, in dem es um die Pflichten der Hausärzte geht, ergänzt hat und verlangt, dass in jedem Fall, in dem eine Arbeitsunfähigkeit mehr als 6 Wochen dauert, eine Prüfung durch den Hausarzt erfolgt, ob hier eine Wiedereingliederung möglich ist. Mhm. Und der gemeinsame Bundesausschuss, in dem Ärzte und Krankenkassen vertreten sind, wurde verpflichtet, eine Richtlinie zu erstellen, worauf die Hausärzte zu achten haben. Das ist auch durchaus vergütungsrelevant, dass sie das zu beachten haben. Und das hat dann auch der Ausschuss sehr schnell gemacht. Wir finden also die entsprechende Richtlinie im Portal des gemeinsamen Bundesausschusses, in der dann erläutert wird, aus welchen Elementen ein solcher Wiedereingliederungsplan besteht. Mhm. In der Praxis wird weitgehend auf das Element Arbeitszeit geachtet. Wir haben Stufenpläne 2 Wochen 2 Stunden, 2 Wochen 4 Stunden, 2 Wochen 6 Stunden. Das ist schematisch und entspricht nicht unserem heutigen sozialmedizinischen Standard. In einer sehr ausführlichen Arbeitshilfe der BAR, der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, wird erläutert, dass ein solcher Wiedereingliederungsplan in mehreren Stufen zu erstellen ist. Die erste Stufe ist das, was der Hausarzt aufschreibt. Und das beruht erstmal auf seiner individuellen medizinischen Untersuchung des Versicherten. Weil braucht eine bestimmte Leistungsfähigkeit, und da gibt es bestimmte Grenzen, das muss beachtet werden. Aber bei der Arbeitsorganisation ist das schwierig und deshalb wird heute, wenn es gut läuft, in der Praxis dieses verbunden mit der Vereinbarung, die getroffen werden muss, und werden in dieser Vereinbarung einige weitere Eckpunkte festgelegt, wie jetzt die Organisation der Wiedereingliederung stattfinden soll.
Gut, also das ist dann doch auch in irgendeiner Art und Weise geregelt. Ich kenne es so, dass es tatsächlich ohne die Zustimmung des Arbeitgebers so ein Wiedereingliederungsplan nicht vonstatten geht. Und ja, das hat eben hauptsächlich mit der Organisation zu tun.
Ja, er redet natürlich hier mit, aber er ist in einem bestimmten Umfang zur Zustimmung verpflichtet.
Ja.
Das ist der große Unterschied.
Genau.
Und hier müssen wir jetzt sehr viel mehr differenzieren, weil sich in der Praxis ganz unterschiedliche Herausforderungen stellen. In den ersten Jahren dominierten Muskel-Skelett-Erkrankungen. Und hier erweist sich der Zusammenhang zwischen stufenweiser Wiedereingliederung und Arbeitsschutz. Meine Kollegin Katja Neber hat in einem Beitrag beschrieben, dass die stufenweise Wiedereingliederung das Nachholen einer Gefährdungsbeurteilung verlangt. Die Lastenhandhabungsverordnung verlangt regelmäßig Gefährdungsbeurteilungen in allen Fällen, in denen Lasten von 15 oder mehr Kilo bewegt werden. Solche Gefährdungsbeurteilungen sind selten. Die stufenweise Wiedereingliederung kann aber nur funktionieren, wenn wir solche Grenzen jetzt beachten. Wobei das auch eine Organisationsfrage ist. Menschen können sehr viel mehr Lasten bewegen, wenn sie dafür geeignete Hilfsmittel haben. Das heißt, der heutige digital organisierte Mensch kann viel mehr Lasten bewegen, aber er muss dafür die geeigneten Hilfsmittel haben. Das ergibt sich arbeitsschutzrechtlich aus der Gefährdungsbeurteilung. Die verlangt auch immer die Prüfung, gibt es geeignete Hilfsmittel. Wenn es sie gibt, müssen sie eingesetzt werden. Das ist arbeitsschutzrechtlich relativ einfach. Sodass wir hier gerade bei den Muskel-Skelett-Erkrankungen die stufenweise Wiedereingliederung als eine Form der Nachholung unterlassener Arbeitsschutzmaßnahmen haben. Stufenweise Wiedereingliederung ist nicht selber eine Arbeitsschutzmaßnahme, aber damit sie effektiv wird, muss sie mit entsprechenden Arbeitsschutzmaßnahmen verbunden werden. Dann haben wir wiederum andere Situationen. Wir haben die vorhin schon beschriebenen onkologischen Erkrankungen. Hier ist einiges möglich, aber eine onkologische Erkrankung schwächt erst einmal den gesamten Körper, sodass hier eine deutliche Rücksichtnahme notwendig ist. Sie betrifft die Arbeitszeit, aber sie betrifft oft auch die Arbeitsaufgaben. Und dann kommt ein Punkt, der, glaube ich, vielen aus dem praktischen Leben bekannt ist: eine onkologische Erkrankung trübt auch die Zukunftsperspektiven. Sie ist oft verbunden mit zeitweiligen depressiven Episoden. Wir müssen also darauf auch Rücksicht nehmen. Wir können also nicht schematisch sagen, alle 2 Wochen wird das immer besser, sondern wir müssen hier eine andere Form der Zeitverteilung nehmen und müssen deswegen auch die Arbeitszeit anders strukturieren. Es sind durchaus Fälle bekannt, in denen statt 4 Stunden an jedem Tag nur an jedem zweiten Tag 6 Stunden erfolgen, gerade auf dem Lande, wenn die Anfahrt länger ist, ist das notwendig, die Zeiten der Anfahrten zu reduzieren.
Ja.
Ich klammer hier völlig das Problem, fällt Homeoffice aus. Dafür haben wir heute nicht genug Zeit. Aber deswegen ist auch das eine Gefährdung für Schematismus. Und wir haben bereits bei den onkologischen Patientinnen und Patienten die Situation, dass die Fahrt in überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln durchaus für sie ein Problem sein kann. Auch das muss berücksichtigt werden.
Mhm.
Damit sind wir schon bei der dritten Gruppe, die inzwischen die größte Gruppe in der stufenweisen Wiedereingliederung ist, nämlich psychische Erkrankungen. Hier ist die sozialmedizinische Aussage eindeutig. Stufenweise Wiedereingliederung hat sich bei depressiven Erkrankungen als das beste Instrument zur Wiedereingliederung erwiesen. Hier ist aber die Subjektorientierung dieses Verfahrens noch deutlicher. Depressive Episoden verlaufen nicht gleichförmig, sondern kommen oft schubweise. Das heißt, wir werden dann 2 Wochen nur 2 Stunden haben, in denen überhaupt gearbeitet werden kann, auch nur jeden dritten Tag. Und danach kann wieder mehr gemacht werden. Das bedeutet, der Wiedereingliederungsplan muss hier regelmäßig nachjustiert werden.
Und das ist auch ohne weiteres möglich, also ja. Von der juristischen Seite, von der Krankenversicherungsseite oder so ist das unproblematisch.
Ja, es ist ja eine Vereinbarung. Vereinbarungen beruhen darauf, dass man sie jederzeit abändern kann. Und hier ist es eben nicht nur ein Kann, sondern hier ist es auch ein Muss. Ich komme noch einmal auf den Fall des Arbeitsgerichts Pferden zurück. Da ging es um eine Köchin in einer Großküche, die längere Zeit arbeitsunfähig war. Und sie hatte eine chronische Lungenerkrankung. Und sie wurde dann eingesetzt im Rahmen der stufenweisen Wiedereingliederung an einem sogenannten Portionierband, wo man also dann die Portion Kartoffelbrei und die Portion Gemüse und ähnliches dort auf den Teller packt. Und da kam es vor, dass aus Hygienegründen ein stoßweise laufendes Gebläse mit einem starken Luftaustausch an einigen Bändern, nicht an allen, sondern an einzelnen Bändern aus hygienischen Gründen eingesetzt wurde. Das war aber unvereinbar mit ihrer Lungenkrankheit.
Okay.
Und darauf wollte sie das Wiedereingliederungsverfahren ändern. Der Arbeitgeber sagte, das ist aber hier unser Plan, darauf haben wir uns geeinigt, wir stimmen einer Änderung nicht zu. Hier hat dann das Arbeitsgericht Pferden entschieden, dass der Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, in einer Großküche gibt es hinreichend viele unterschiedliche Arbeitsplätze, und dass er das bisher nicht eingeplant hat, ist sein Problem. Das ändert aber die Rechtslage nicht. Untätigkeit des Arbeitgebers führt nicht zu einer anderen Rechtslage. Und daher wurde hier das Kreiskrankenhaus in Rothenburg an der Wümme verurteilt, die Klägerin an einem Portionierband zu beschäftigen, an dem kein stoßweiser Luftaustausch stattfand. Und das juristisch Interessante ist, dass diese Klägerin zwar einen GdB von 30 hatte, aber noch nicht gleichgestellt war, dass hier die Voraussetzung Schwerbehinderung nicht gegeben war. Und das Arbeitsgericht hat aber gesagt, die Rücksichtnahmepflicht gilt auch in diesem Fall. Wer einen GdB von 30 hat und eine chronische Lungenerkrankung hat, ist behindert im Sinne von § 1 und 7 AGG.
Mhm. Ich verstehe jetzt bisher, dass bei der stufenweise Wiedereingliederung und bei der Durchsetzbarkeit auf alle Fälle es sein muss, dass man eine Behinderung hat. Es reicht nicht aus, eine von Behinderung bedroht zu sein, sondern es muss eine Behinderung sein. Weil ich sage nur noch mal kurz den Hintergrund, deswegen, weil natürlich die ganzen stufenweisen Wiedereingliederungen schon nach 6 Wochen einsetzen oder einsetzen können und oder meinetwegen nach 2 Monaten oder 3 Monaten. Und das ist die Mehrzahl der BEM. Wir kommen da gleich noch drauf, also den Zusammenhang mit dem BEM. Das ist die Mehrzahl der BEM-Berechtigten, die eben auch eine stufenweise Wiedereingliederung haben.
Ja, hier ist es so, der unionsrechtliche Begriff der Behinderung, der hier zum Tragen kommt, ist viel weiter als der deutsche Begriff der Schwerbehinderung. Und er betrifft auch alle Fälle von chronischen Erkrankungen. Und die stufenweise Wiedereingliederung setzt ja auch eine intensivere Arbeitsunfähigkeit voraus. Deshalb ist der weitaus größere Teil der stufenweisen Wiedereingliederungen unionsrechtlich vom Behinderungsbegriff gedeckt. Wir haben inzwischen 50 Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, in denen aus den verschiedenen Ländern jeweils bei chronischen Erkrankungen eine Behinderung im Sinne des Unionsrechts anerkannt worden ist. Mhm. Dann kommt ein anderer Punkt dazu, der gehört hier natürlich auch wieder zum Vereinbarungsmodell dazu. Ein gut beratender Arbeitgeber wird, wenn er einen überzeugenden Wiedereingliederungsplan haben, den nicht ablehnen, weil möglicherweise ihm gar nicht genau bekannte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs diese Facette noch nicht entschieden hat. Deswegen haben wir insgesamt hier viel weniger Rechtsstreitigkeiten, weil in der Mehrzahl der Fälle finden stufenweise Wiedereingliederung mit Überzeugung beider Seiten statt. Und dabei spielt jetzt eine dritte Seite eine große Rolle, nämlich die betrieblichen Interessenvertretungen. Die klassische Trennung von stufenweise Wiedereingliederung und BEM-Verfahren für nicht sachgerecht. Ich hatte das vorhin schon erläutert. In der Mehrzahl der Fälle benötigen wir mehrere Situationen der Nachjustierung der am Anfang getroffenen Vereinbarung. Und diese Nachjustierung bedarf eines sinnvollen Verfahrens, und hier ist das BEM-Verfahren allen anderen Verfahren bei weitem überlegen. Die Voraussetzungen 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit liegen ja immer vor. Das heißt, der Arbeitgeber muss sowieso ein BEM-Verfahren anbieten. Und es ist den Beschäftigten zu raten, dass sie dann sagen, ich stimme dem Verfahren zu und ich möchte, dass mein Wiedereingliederungsplan im Rahmen dieses Verfahrens jetzt verbessert und konkretisiert wird. Und damit ist automatisch der Betriebsrat mit am Tisch. Seit 2 Jahren können die Beschäftigten eine weitere Person ihres Vertrauens hinzuziehen. Das können Familienangehörige sein, Integrationsfachdienste, anwaltliche Beratung. Wir haben also dort viele Möglichkeiten. Und das Ergebnis ist aber, dass dadurch diese Vereinbarungen belastbarer werden und differenzierter werden. Und das ist ja gerade die Stärke der stufenweisen Wiedereingliederung, dass sie durch ihre Flexibilität auf unterschiedliche Situationen und auch auf neue Erkenntnisse eingehen kann. Mhm. Gerade bei den psychischen Erkrankungen ist das ein zentraler Gesichtspunkt. Und hier spielt, was auch die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation sehr deutlich hervorhebt, die Einbeziehung der Kolleginnen und Kollegen und der unmittelbaren Vorgesetzten eine große Rolle. Und das ist auch heute schon im SGB IX geregelt. Im Rahmen einer medizinischen Rehabilitation kann mit Zustimmung der Berechtigten auch eine Einbeziehung und Information der Kolleginnen und unmittelbaren Vorgesetzten erfolgen. Das ist auch sinnvoll. Und wir brauchen dieses oft, weil wir gerade bei den psychischen Erkrankungen und bei den Mobbing-ähnlichen Situationen immer auch die Frage haben, müsste vielleicht doch der Arbeitsplatz geändert werden, müsste die Unterstellung unter andere Vorgesetzte erfolgen. Das sind Dinge, die müssen sehr diskret und sorgfältig behandelt werden. Die können auch nicht mit der Brechstange bearbeitet werden. Aber die Untersuchung der BAUA hat gezeigt, dass dieses in Kombination mit Wiedereingliederung und BEM-Verfahren dann die beste Möglichkeit ist, wie man hier zu einer belastbaren Wiedereingliederung kommt.
Es gibt bei dieser Differenzierung jetzt mit den psychischen Erkrankungen und mit körperlichen Erkrankungen die Erfahrung, also ich habe die Erfahrung gemacht, keine empirische Erhebung, aber eine Erfahrung aus der Praxis, dass BEM-Berechtigte mit ihren Erkrankungen tatsächlich zu 95% eine körperliche Erkrankung haben und parallel dazu eine psychische Erkrankung. Das trifft auch nochmal, also das, ich finde, das bestätigt auch noch mal, erstens nochmal das Gesagte zum einen und zum anderen, dass da wirklich sehr, sehr sorgfältig auch auf die Gefährdungsbeurteilungen also geschaut werden muss und dass man einfach eine moderne Herangehensweise an diese stufenweise Wiedereingliederung unbedingt anstreben soll.
Ja. Ja, ich stimme Ihnen zu, die stufenweise Einigung ist eben ein Modell der ganzheitlichen Rehabilitation.
Genau. Welche Rolle spielen eigentlich oder spielen nun die Reha-Träger in diesem Gefüge? Die sind ja auch nicht unerheblich da beteiligt, sie finanzieren bestimmte Dinge. Und welche Rolle haben die insbesondere?
Also, durch die Neufassung des SGB IX sind die Rehabilitationsträger verpflichtet, solche Maßnahmen zu unterstützen und sind auch verpflichtet, hier zu beraten und ihre Kenntnisse einzubringen. Mhm. Wir haben hier erst einmal wichtige positive Beispiele. Die Deutsche Rentenversicherung, die das Thema ja auch intensiv untersucht hat, hat inzwischen dafür gesorgt, dass bei einer stationären Rehabilitation ihr medizinisches Personal während der stationären Rehabilitation bereits mit den Versicherten erörtern, welche Möglichkeiten einer stufenweisen Wiedereingliederung bestehen hier. Ist es notwendig und wenn ja, wie könnte das aussehen? Und in inzwischen relativ vielen Fällen enthalten die Entlassungsberichte dazu bereits die maßgeblichen Hinweise. Auch in unserem Fall vom Arbeitsgericht Verden war das nicht ein spontaner Einfall der Hausärztin, sondern die Köchin war vorher in einer stationären Rehabilitation, brachte Unterlagen mit und auf der Basis wurde dann ein Wiedereingliederungsplan erstellt.
Okay, das heißt also, schon in der Reha können externe Ansprechpartner ermittelt werden und da der Kontakt unterstützt werden.
Ja. Mhm. Ja, wir haben in einigen Großbetrieben direkte Vereinbarungen über die Kooperation zwischen Reha-Einrichtungen, betriebsärztlichen Dienst und den Betroffenen. Wenn die Versicherten damit einverstanden sind, gehen sie gleich in die Reha mit einer Bescheinigung des Betriebsarztes, an was für einem Arbeitsplatz sie arbeiten. Und auf der Basis kann dann ein sehr viel konkreterer Vorschlag gemacht werden. Das funktioniert auch. Und ich hatte ja vorhin schon erläutert, dass es für Arbeitgeber, die gut rechnen können, auch von Interesse ist, dass das System funktioniert. Und deswegen haben wir inzwischen bei der Deutschen Rentenversicherung ein gut funktionierendes System. Die Unfallversicherung kennt solche Probleme und solche Lösungen ebenfalls. Wir haben andere, denen das SGB IX offensichtlich unbekannt ist. In unserer Erhebung über Lotsen und Netzwerke und präventive Lösungen haben fast alle Beteiligten gesagt, dass sie den Eindruck haben, dass die Krankenkassen dieses Thema einfach ausklammern, weil sie auf eine andere Lösung hoffen, nämlich Frühverrentung. Das ist zwar volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, aber für eine Krankenkasse betriebsorganisatorisch sinnvoll. Der Bundestag hat versucht, dagegen zu steuern, hat sie in § 44 SGB 5, also nicht SGB 9, SGB 5, verpflichtet, nach einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 6 Wochen ihre Versicherten zu beraten über Wege der Wiedereingliederung. Wir finden aber solche Beratungen fast nirgendwo. Nee. Das heißt, hier ist ein deutliches Nachholen erforderlich. Es gilt auch nicht für alle Krankenkassen. Ich hatte vorhin schon beschrieben, dass bei den Innungskrankenkassen, die enger mit ihren Betrieben verbunden sind, das anders läuft. Dann haben wir einen weiteren Reha-Träger, dem das lange Zeit gar nicht bekannt war, dass er das ist, nämlich die Bundesanstalt für Arbeit, die jetzige Bundesagentur für Arbeit. Und sie kommt ins Spiel in Fällen, in denen Menschen alles vor sich hergeschoben haben. Langzeiterkrankte bekommen bis zur 78. Woche Entgeltfortzahlung, Krankengeld. Dann Schluss. Das nennt man mit einem merkwürdigen, altklassischen Wort Aussteuerung. Das ist auf einmal gar nichts mehr da. Wir kennen eine Reihe von Fällen, auch Betriebsräte kennen noch mehr Fälle. In der 73., 74. Woche kommen diese Personen jetzt auf einmal und sagen, wir müssen irgendwas machen. Und hier hat das Bundessozialgericht entschieden, wenn jetzt eine stufenweise Wiedereingliederung stattfindet und der Arbeitgeber zustimmt, dann hat nach der 78. Woche die Bundesagentur für Arbeit Arbeitslosengeld zu zahlen, sodass die stufenweise Wiedereingliederung gesichert ist. Sie findet dann statt, ein bisschen spät, aber sie findet statt und dann muss eben jemand anders zahlen. Aber der Lebensunterhalt muss in der Zeit zumindest auf einer Basis von 67% sichergestellt werden.
Wer zahlt dann?
Die Bundesagentur für Arbeit, das Arbeitslosengeld. Das ist eine besondere Form, die in § 138, 145 SGB geregelt ist. Und nachdem das Bundessozialgericht das 2007 entschieden hatte, war die Bundesagentur unangenehm überrascht und änderte gar nichts. Und dann hat das Bundessozialgericht 2013 in einem weiteren Verfahren, was sehr viel deutlicher entschieden hat, auch eine Pressekonferenz gemacht, dass sie es nicht gut finden, wenn eine solche Versicherungsträger ihre Urteile nicht anwendet. Daraufhin haben sie dann auch ihre Richtlinien geändert. Das hat sich nicht überall in allen Jobcentern sofort herumgesprochen, aber es ist jetzt durch die Richtlinien klar geregelt. Ich finde diese Fälle nicht gut, weil die Wiedereingliederung früher stattfindet als nach 78 Wochen. Aber in solchen Panikfällen muss man nicht in Panik verfallen, sondern kommt hier immer noch zur Lösung. Das gilt interessanterweise auch für die Aufstocker nach dem SGB II. Das ist eine Gruppe, die man oft vergisst. Auch für diese Gruppe hat das Bundessozialgericht entschieden, dass sie natürlich dann einen höheren Bedarf haben und dass das vom Jobcenter gezahlt werden muss. Also insoweit ist es für alle Reha-Träger klar, dass sie das zu unterstützen haben. Die Unterstützung findet in unterschiedlicher Intensität statt.
Ein Tipp an der Stelle an die zuhörenden BEM-Berater, dass es wirklich wichtig ist, immer auch zu fragen, in welcher Woche der Förderung, also der Krankengeldversicherung, man gerade ist, um genau zu sichern, dass es da dieser Engpass, die Sonderform nicht zum Tragen kommt.
Die Betroffenen wissen das selber, genau die 78-Wochen-Grenze ist eigentlich über 90% der Menschen in Deutschland bekannt.
Ja.
Und es sind hier mehr Fälle, in denen die Betroffenen das vor sich herschieben.
Ja, bei psychisch Erkrankten zum Beispiel, die das, bei denen das zum Krankheitsbild gehört.
Ja, aber insoweit ist dann der Druck, der durch das Wegfall des Krankengeldes kommt, auch ein Moment, durch das solche Verfahren dann in Gang kommen. Deswegen sage ich ja, die Verfahren müssen unterstützt werden, auch wenn es besser wäre, wenn sie früher stattfinden.
Okay. Da haben wir jetzt ja schon richtig das meiste zur stufenweise wieder eingehört, das Aktuellste. Der Herbst und Winter stehen vor der Tür und die Grippe wird zunehmen. Es werden Covid-19, also Influencer und Influencer. Ich meine die nicht von YouTube, sondern die Influencer, die Grippe, Covid-19 werden zunehmen.
Ja.
Wie kann da eine stufenweise Wiedereingliederung, in welchem Zusammenhang kann das stehen und wie kann die effektiv unterstützen?
Ja. Also Covid-19 hat für viele das Gesundheitsbewusstsein gestärkt, dass Gesundheitsprobleme wichtige Fragen sind, haben im Übrigen nicht nur Beschäftigte, auch viele Arbeitgeber. Wir haben dazu ja 2020 eine Broschüre herausgebracht, die eine für Gesundheitsfragen enorme Auflage hatte und die gut nachgefragt wurde. Inzwischen hat die sozialmedizinische Forschung ermittelt, etwa für ca. 10% der Infizierten ist die Infektion nicht einfach weg. Das nennen wir Long-Covid.
Genau.
Sondern wir haben hier einige unterschiedliche Krankheitsbilder, aber überwiegend mit Arbeitsunfähigkeit verbunden. Entweder dauerhafter oder immer wiederkehrender. Aber das sind Krankheitsbilder, wo wir die stufenweise Wiedereingliederung unbedingt benötigen. Und hier ergibt sich organisatorisch Folgendes. Inzwischen sind über 10.000 Infektionen als Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten anerkannt worden. In diesen Fällen sind die Berufsgenossenschaften zuständig. Die kennen solche Probleme, weil die der Wiedereingliederung ähnliche Form der Belastungserprobung zum Dauerrepertoire der Unfallversicherungsträger gehört. Das heißt, in diesen Fällen ist es jetzt wichtig, mit den Unfallversicherungsträgern zusammen Maßnahmen der stufenweisen Wiedereingliederung durchzuführen. Ich begrüße das sehr. Ich hatte vorhin erläutert, die stufenweise Wiedereingliederung ist eine Form des Suchprozesses. Und diesen Suchprozess benötigt jetzt die gesamte sozialmedizinische Forschung. Wir wissen inzwischen einiges über Long-Covid, aber nicht genug. Die Bundesregierung gibt den Reha-Einrichtungen beachtliche finanzielle Mittel, auch den Universitätskliniken, um Maßnahmen zu erproben, zu dokumentieren. Jedes Jahr beim Reha-Kolloquium werden sie auch diskutiert, weil zu den Subventionen gehört dazu die Auflage, die Erkenntnisse regelmäßig wissenschaftlich zu erörtern. Und die Förderung der stufenweisen Wiedereingliederung bei Long-Covid ist ein Mittel, wie wir mehr wissen über Long-Covid, wie wir mehr wissen über mögliche Maßnahmen. Und hier kommt jetzt ein sozialmedizinischer Suchprozess und ein betrieblicher Suchprozess zusammen. Ich bin sicher, dass wir hier auch weitere Erkenntnisse finden. Und deshalb unterstütze ich das nachhaltig, wenn bei Long-Covid auch stufenweise Wiedereingliederungen durchgeführt, dokumentiert und ausgewertet werden. Mhm. Vielen Dank.
Ja, auch vielen Dank. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir danken Professor Dr. Wolfhard Kothe herzlich für seine Expertisen zur stufenweisen Wiedereingliederung und die Bedeutung einer erfolgreichen Rehabilitation. Seine Kenntnisse, gewonnen aus jahrzehntelanger Forschung und Lehre, hat uns wertvolle Perspektiven auf ein kooperatives Modell geboten, das darauf abzielt, Menschen nach langer Abwesenheit am Arbeitsplatz schrittweise zurück in den Arbeitsalltag zu führen. Zur Ergänzung sei noch gesagt, dass dieser Podcast aufgenommen wurde im September 2023. Wir haben zur Ergänzung des Gehörten einen Tipp für Sie in Juris, dem Praxisreport zum Arbeitsrecht, hat Wolfhard Kothe eine Anmerkung geschrieben zu einem aktuellen Urteil zur stufenweisen Wiedereingliederung vom 29.05.2024. Sie finden diesen Link, diesen Hinweis auch in unseren Shownotes. Die sind auch im Übrigen für weiterführende Informationen und eine Vertiefung in die Themen der heutigen Episode empfehlenswert, wie immer. Werfen Sie doch einen Blick in die Shownotes und dort finden Sie auch die Kontaktinformationen von Professor Kothe, falls Sie spezifische Fragen haben oder sich weiter mit seinen Arbeiten auseinandersetzen möchten. Außerdem immer aktuell und immer spannend das Diskussionsforum www.reha-recht.de. Da finden Sie alle Themen rund ums Reha-Recht und dort passiert immer Spannendes und es ist sehr empfehlenswert. Vergessen Sie auch nicht, uns auf Apple oder Spotify zu abonnieren, um keine Folge von uns zu verpassen. Wir freuen uns natürlich auch über Ihre Bewertungen und Kommentare, denn Ihr Feedback ist sehr wichtig für unsere Arbeit. Bleiben Sie gesund und motiviert und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Regina Richter und ich freue mich auf Sie.